ARD Sounds.
Einen wunderschönen guten Tag zum Plus-Minus-Podcast. Ich bin David Alf. Auf Anna Planken müsst ihr heute verzichten, aber echte Plus-Minus-Fans wissen, was das heißt. Genau, ich habe jemanden zu Gast. Und es geht heute um ein Thema, um das wirklich seit jeher gerungen wird, aber gefühlt schon lange nicht mehr so sehr wie zur Zeit. Es geht um unseren Sozialstaat, von dem unser Bundeskanzler neulich meinte, so wie wir den heute haben, ist das nicht mehr finanzierbar. Und das klingt natürlich irgendwie hart. Andererseits ertappe ich mich dabei zu denken, naja, überall wird der Gürtel enger geschnallt, rosige Zeiten sehen wirklich anders aus. Ich finde es jetzt nicht völlig abwegig, darüber nachzudenken, ob wir uns diesen deutschen, sehr üppigen Sozialstaat in der Form noch leisten können. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Menschen, die sagen, naja, gerade in diesen unsteten Zeiten brauchen wir einen verlässlichen, starken, wirkmächtigen Sozialstaat. Was denn sonst? Unser Sozialstaat, der schrumpft, sagen die dann. Der wird kaputt gespart. Und was soll ich sagen? Gucke ich auf Diskussionen über Zahnarztbesuche auf eigene Rechnung, dann haben diese Leute vielleicht auch einen Punkt. Aber jetzt kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Ein Mann, der sehr viel Ahnung hat von dem, was sich Sozialstaat nennt, und ein Mann, der so gar kein gutes Haar daran lässt, wie in Deutschland über den Sozialstaat gesprochen wird. Und das Spannendste daran, es ist quasi unmöglich, ihn einer dieser beiden gerade skizzierten Seiten zuzuordnen. Während sich die Seiten von zwei gegenüberliegenden Enden anschreien, steht Professor Dr. Georg Krämer in der Mitte und schüttelt verwundert den Kopf. Wobei das nicht ganz stimmt, er schreibt ein Buch mit dem Titel Alles schrecklich ungerecht. Hallo Herr Krämer.
Guten Morgen.
Sie waren lange Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes, sind inzwischen Professor für Volkswirtschaft an der Uni Freiburg und aktuell Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung. Sie betrachten in dem Buch den deutschen Sozialstaat, räumen darin auf, wie es im Untertitel heißt, mit Mythen und Halbwahrheiten, liefern stattdessen Fakten. Bevor wir uns dem mal im Detail zuwenden, können Sie beschreiben, was Sie bewogen hat, dieses Buch zu schreiben? Daraus spricht ja so eine gewisse Unzufriedenheit, wie hierzulande über den Sozialstaat gesprochen wird.
Ja, ein wachsendes Befremden über die Polarisierung der Debatte. Es gibt Kettensägen-Rhetorik auf der einen Seite. Man müsse tief in den Sozialstaat einschneiden, ohne dass die das äußern, wirklich konkret werden, was sie denn kürzen wollen meistens. Und es gibt einen Niedergangsdiskurs, dieser Sozialstaat sei kaputt gespart worden. Wir geben aber ein knappes Drittel unserer Wirtschaftsleistung für den Sozialstaat aus. In den letzten Jahren, seit der Wiedervereinigung, ist das um wenige Prozentpunkte gewachsen. So, also, es ist nicht so, dass wir uns einen Sozialstaat nicht leisten, sondern die Frage ist ja, ist er effizient genug? Ist er zielgenau genug? Und wie können wir die enormen Mittel, die wir in dem Sozialstaat einsetzen, vielleicht auch besser nutzen? Und das ist eine Frage, die muss man diskutieren, ohne dass sofort eine Schnappatmung eintritt. Jetzt solle der Sozialstaat kaputt gespart werden.
Dann fangen wir doch genau mal mit dieser Seite, dieser Niedergangsrhetorik an. Und wir kommen zu dem, was Sie vermutlich, und das habe ich jetzt schon rausgehört, als Halbwahrheit oder mindestens mal Mythos bezeichnen würden. Das ist etwas, was wir quasi täglich hören, lesen können. Das Zitat, das Sie auch eben schon genutzt haben, der Sozialstaat wird kaputt gespart. Dem ist nicht so, sagen Sie. Woran machen Sie das fest?
Gut. Es hat natürlich Eingriffe gegeben in den Sozialstaat. Es sind Abschläge bei der Rente eingeführt worden, die es früher nicht gab. Wir haben heute Zuzahlungen im Gesundheitssystem. Früher gab es eine Arbeitslosenhilfe, die sich am früheren Gehalt der Beschäftigung orientierte. Wenn man das so sieht, kann man sagen, ist ein Abbau. Andererseits haben wir heute eine Pflegeversicherung, wir haben eine Kita-Betreuung, von der man früher nur träumen konnte. Wir haben ein Elterngeld. Das Sozialamt greift nicht mehr auf das Einkommen der Kinder zurück, wenn die Eltern von Sozialhilfe abhängig werden. Also wir haben auch viele Elemente des Ausbaus dieses Sozialstaats. Und insofern ist diese Abbaulyrik, früher sei alles viel besser gewesen, aus meiner Sicht empiriefreie Empörung.
Parallel zu dieser Abbaulyrik gibt es eine ganz andere Bestandsaufnahme zum Zustand unseres Sozialstaates. Eine, die sagt, der Sozialstaat explodiert gerade ungebremst. Die Ausgaben steigen und steigen. Und ja, Ausgaben zwischen 1991 und 2024 haben sich dafür verdreifacht. Das passt doch aber irgendwie nicht zu unserer wirtschaftlichen Lage, sagen die dann. Was entgegnen Sie solchen Leuten?
Die Verdreifachung der Ausgaben sind schlicht nominale Werte, nicht preisbereinigt. Und das Wichtigste ist, nun ja, ein großer Teil des Sozialstaats wird ausgegeben für die Gehälter von Ärztinnen, Krankenpflegern, pädagogischen Fachkräften. Die nehmen natürlich teil am wirtschaftlichen Wohlstand. Also wenn der Sozialstaat nur praktisch mit der Inflationsrate steigen würde, müssten die Gehälter kriegen auf dem Kaufkraftniveau von lange zurück. Dann würden sie natürlich nicht im Sozialbereich arbeiten. Sinn macht nur einen Bezug unserer Sozialausgaben auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und da sind wir bei einem Drittel, knappen Drittel, also jetzt 31%. Ich glaube auch, dass wir uns das weiter leisten können, aber wir können nicht auf weitere Expansion setzen. Und es gibt viele Forderungen der weiteren Expansion, also kostenlose Kitas für alle, Pflegevollversicherung, weitere Erhöhung des Rentenniveaus über das jetzige beschlossene Niveau hinaus. Und das sind Forderungen, die meines Erachtens in die Irre führen.
Da gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal en Detail drauf ein. Wir haben jetzt diese zwei sehr konträren Sichtweisen behandelt. Sichtweisen, von denen Sie sagen, also so kommen wir zu keiner Lösung, wenn wir so unsachlich streiten. Sie haben, als ich Sie vorhin nach Ihrer Motivation gefragt habe, gesagt, die Polarisierung der Gesellschaft. Sie haben eine dahinterliegende Sorge. Was passiert denn schlimmstenfalls, wenn wir Ihr Buch nicht lesen und alle anderen nicht so über diese Debatte und den Sozialstaat nachdenken, wie Sie es tun, sondern stattdessen genau so weiter in diesen Lagern denken und handeln?
Wir haben sehr widersprüchliche Erwartungen an den Sozialstaat. Also laut Umfragen wollen die allermeisten, dass er weiter ausgebaut wird. Sie wollen aber zugleich bei Steuern und Sozialabgaben entlastet werden. Das kann nicht gelingen. So, und die Politik hat auch im letzten Bundestagswahlkampf diese widersprüchlichen Erwartungen bedient, also Steuerentlastungen versprochen und höhere Leistungen. Ich glaube, wir brauchen da eine ehrlichere Debatte und ich bin auch ein Stückchen hoffnungsvoll. Wir hatten jetzt die Kommission für die Sozialstaatsreform. Da wurde auch gesagt, ja, da kommt ja nichts raus, die kriegen nichts hin und so weiter. Aber die haben jetzt doch in groben Strichen die Vision eines bürgerfreundlichen Sozialstaats entworfen, der effizienter ist, der digitaler ist, der Leistungen zusammenführt, der hilfefeldübergreifend Bürger beraten soll. Und ich hätte die Hoffnung, dass damit zum Beispiel die verdeckte Armut in Deutschland wirksam bekämpft werden kann. Denn wir haben eigentlich ein gutes Grundsicherungssystem, aber wir haben viele, gerade ältere Menschen, die es gar nicht schaffen, an diese Leistungen zu kommen, weil die Verfahren sehr kompliziert sind und auch, weil Scham im Spiel ist oder weil sie das Gefühl haben, sie müssen alleine zurechtkommen. Aber oft dann eben unterhalb des politisch gesetzten Existenzminimums oder Teilhabeminimums liegen. Da könnte man ein wirklich gravierendes Gerechtigkeitsdefizit in unserem Sozialstaat beheben mit vertretbaren Kosten, mit eher geringen Kosten, wenn wir das vergleichen mit vielem anderen, was wir beschlossen haben.
Dann wollen wir heute und hier mal anfangen, ganz anders über den Sozialstaat zu sprechen, sachlich, faktenbasiert. Ich schlage vor, dafür zoomen wir mal rein in diese unsachlich geführte Debatte. Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch getan. Dann finden sich innerhalb dieser Auffassung ja ganz viele vermeintliche Belege für die jeweilige Haltung, die wir ja hier schon beschrieben haben. Also sowas wie, die Armen werden immer ärmer. Ich würde mit Ihnen gern mal einen kleinen Mythen-Halbwahrheiten-Faktencheck machen, dass wir ein paar dieser immer wieder aufkommenden Thesen durchleuchten, um herauszufinden, ja, was ist denn dran? Dann fangen wir doch mal genau mit dem Beispiel an. Sie sind auch gerade schon daran vorbeigekommen. Die Armen werden immer ärmer. Was ist dran, Herr Krämer?
Wir messen Armut an dem Einkommen der Mitte. Und man gilt als im Armutsrisiko lebend, wenn man weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Das ist bei einem Alleinstehenden ein Betrag derzeit von knapp 1400 Euro. So. Dieser Betrag ist höher als vor 10 oder 20 Jahren, weil einfach auch die Einkommen der Mitte gestiegen sind. Und 80% der Studierenden, die zu Hause ausgezogen sind und auf eigenen Füßen leben, bevölkern die Armutsstatistik, weil sie weniger als knapp 1400 Euro haben. Ja? Also da wird eine Problemüberzeichnung gemacht und gleichzeitig haben wir natürlich Arme. Wir haben Studierende, die viel zu wenig haben. Wir bräuchten eine zielgenaue BAföG-Reform. Aber es ist ja gut, einen empathischen Blick für die Menschen mit sehr wenig Einkommen zu haben. Aber man muss dafür doch nicht behaupten, dass alles immer schlimmer wird.
Dazu passt die nächste These ganz gut. Sie haben die Mitte gerade schon angesprochen. Die These lautet, die Mitte schrumpft. Stimmt das?
Da ist eine dramatische Fehlwahrnehmung in der Bevölkerung. Das zeigt auch der jüngste Armuts- und Reichtumsbericht. Menschen schätzen im Durchschnitt das Ausmaß der Einkommensarmut doppelt so hoch ein und sie schätzen auch das Ausmaß des Reichtums viel höher ein und die Mitte wird klein und die Mitte schrumpft. Gleichzeitig rechnen sich aber die meisten Leute der Mitte zu. Wenn man also die Vorstellung hat, die mittleren Positionen schrumpfen, dann befördert das doch Abstiegsängste. Und wenn wir uns die Einkommensschichtung angucken, dann ist die Mitte seit 20 Jahren recht stabil, mit leichten Schwankungen.
Wir haben eine Hörermail bekommen von unserem Hörer Andreas, der fragt sich, warum muss es eigentlich Tafeln geben? Sind die staatlichen Transferleistungen tatsächlich so niedrig, dass es nicht mal für ein Lebensmittel reicht? Und die These, die ja auch so ein bisschen da drin steckt und die auch in dieser Debatte immer wieder kommt, ist, naja, Tafeln sind ja der Beweis dafür, dass der Staat versagt.
Das sehe ich anders. Die Tafeln existieren und werden genutzt. Aber es ist ja auch rational, wenn ich geringes Einkommen habe, eine Chance zu nutzen, an billige Lebensmittel ranzukommen. Die These, die Tafeln sind ein Zeichen für das Versagen des Sozialstaats, würde ja nur Sinn machen, wenn die Tafeln verschwinden würden, wenn wir die Grundsicherung etwas anheben. Aber auch jemand, der dann 100 Euro mehr Grundsicherung kommt, wird möglicherweise zur Tafel gehen, weil er sagt, ja, da kriege ich billige Lebensmittel und ich kann Geld für andere wichtige Dinge sparen. Die Tafeln dürfen natürlich nicht einen leistungsfähigen Sozialstaat ersetzen. Das tun sie auch nicht. Ein großer Teil der Menschen, die von Transferleistungen leben, nutzen die Tafel nicht.
Kommen wir zur letzten. Also es gibt noch eine Reihe von Thesen, die dazu passen könnten. Aber um mal hier einen Cut zu machen, kommen wir zur letzten These. Nämlich immer mehr Rentner müssen arbeiten, sind also arm? Fragezeichen.
Was richtig ist, die Beschäftigung von Menschen im Rentenalter hat deutlich zugenommen. Jetzt ist die Frage, wie man das bewertet. Also natürlich gibt es Rentner, die im Supermarkt Regale auffüllen oder Zeitungen austragen und das tun, weil sie nicht über die Runden kommen. Möglicherweise sind es auch verdeckt Arme, die keine Grundsicherung beantragen. Aber viele Rentner wollen arbeiten und während sie in den 2005er Jahren mit der hohen Arbeitslosigkeit keine Jobs finden konnten, ist es heute viel leichter zu arbeiten. Und viele Rentner sind gesünder als früher. Also es gibt ja auch Umfragen bei Rentnern, die arbeiten. Und viele sagen, ja, ich will noch Kontakt, ich will noch eine Aufgabe. Und natürlich nutzt ihn auch das Geld. Also ein Rentensystem, wo es völlig belanglos ist, ob ich 300 oder 400 Euro dazu habe, das gibt es eben nicht. Also das müsste noch erfunden werden.
Soweit unser Mythen-Halbwahrheiten-Faktencheck. Als Fakten hat sich das Allerwenigste bis gar nichts jetzt herauskristallisiert. Man merkt auf jeden Fall, in dieser öffentlichen Debatte stehen zwei Fronten gegenüber, kursieren Thesen, an denen man, wenn man sich wirklich detailliert damit beschäftigt, nicht so ein gutes Haar dran lassen kann. Dann nähern wir uns doch mal so an. Wenn die einen sagen, die Kosten explodieren, die anderen sagen, der Sozialstaat wird kaputt gespart, wie lautet Ihre persönliche Bestandsaufnahme zum Zustand des Sozialstaats, die als Überschrift in der Bild-Zeitung herhalten könnte?
Der Sozialstaat erfüllt seine Aufgaben. aber er könnte sie besser erfüllen. Ist vielleicht schon zu lang für die Bild-Zeitung. Nein, ja. Ich meine, Mythen aufzugeben heißt ja nicht, mit allem zufrieden zu sein, was wir heute haben. Ich glaube, wir müssen darüber reden, was kann heute sozialpolitischer Fortschritt bedeuten, wo wir jetzt nicht einfach das System weiter expandieren können. Und da gibt es durchaus hoffnungsvolle Ansätze. Also das eine ist die wirksame Bekämpfung der verdeckten Armut. Es ist nicht Gott gegeben, dass es Menschen gibt, die weniger haben als das, was ihnen an Grundsicherung und der Übernahme der Mieten zusteht. Das sind übrigens Menschen, die haben dann die steigenden Heizkosten beim Beginn des Ukraine-Krieges ohne staatliche Hilfe getragen. Das kann ein bürgerfreundlicher Sozialstaat lösen. Ein zweiter Punkt des sozialen Fortschritts finde ich, mehr Fairness für den unteren Rand der Mitte. Also es gibt ja diese Debatte, Arbeit lohnt sich nicht. Man hat, wenn man arbeitet, mehr Geld als mit dem Bürgergeld. Aber für Familien, deren Eltern im Niedriglohnsektor arbeiten, ist der Mehrgewinn ihrer Arbeit oder der Mehrgewinn, wenn sie eine Gehaltserhöhung kriegen oder die Arbeitszeit ausdehnen, sehr gering, weil eben Wohngeld und Kinderzuschlag dann sehr stark abgeschmolzen werden. Da gibt es auch jetzt mittlerweile einen Vorschlag der Kommission für die Reform des Sozialstaats. Und der Sozialstaat kann bürgerfreundlicher werden. Und er kann seine enormen Potenziale besser nutzen, dass Menschen ihre Potenziale entfalten können.
Und wie macht er das?
Naja, wir dürfen eben nicht nur allein auf Verteilungsgerechtigkeit gucken. Verteilungsgerechtigkeit ist enorm wichtig. Aber wir müssen ja auch uns überlegen, warum sind viele Leute von ihrem Einkommen abgehängt. Und das sind eben auch Menschen, die keine gute Qualifizierung haben. Und wenn wir uns den Luxus leisten, wie derzeit, dass ein Fünftel bis ein Viertel der Jugendlichen die Schule verlassen, ohne auf eine qualifizierte Ausbildung vorbereitet zu sein, dann sind das die Einkommensarmen der Zukunft. Also der Sozialstaat kann nicht alle Probleme lösen, sondern das Bildungssystem muss eben viel enger verzahnt mit dem Sozialbereich betrachtet werden. Und da kann man auch was tun. Also die Bundesregierung steckt 1 Milliarde Euro jetzt pro Jahr in Schulen, in Brennpunktgegenden, was eigentlich nicht Bundesaufgabe ist. Die Länder stocken das nochmal auf. Das ist im Vergleich zu den Kosten der Mütterrente, der dritten Stufe der Mütterrente oder eben auch der anderen teuren Maßnahmen, die beschlossen wurden, wenig, ist aber vielleicht viel wirksamer. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, dass es nicht allein um Verteilungspolitik geht, sondern auch darum, Menschen Selbstwirksamkeit zu ermöglichen und sie zu unterstützen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gehört für Sie allerdings auch schon dazu, dass man gewissen Milieus in unserer Gesellschaft vielleicht künftig ein bisschen mehr zumutet als bislang. Anders ausgedrückt, nicht mehr im Gießkannenprinzip alle mit Sozialleistungen vollgießen, sondern Sie nennen es Mittel besser einsetzen. Ich schließe daraus vielleicht gewisse Sozialleistungen für manche auch einfach nicht mehr leisten. Verstehe ich Sie richtig?
Die Gießkanne ist vielleicht ein Ding, was die Gerechtigkeitsvorstellung der breiten Mitte ganz gut symbolisiert. Man will natürlich auch selbst was von dem Sozialstaat haben. Es macht mir Sorge, dass nur ein Viertel der Befragten einer repräsentativen Umfrage der Aussage zustimmt, gemessen an dem, was ich zahle oder gezahlt habe, kriege ich aus dem Sozialstaat einen fairen Anteil. Das ist auch ein Teil des Problems. Ja. So, jetzt haben wir zum Beispiel hohe Zuzahlungen für Menschen, die in stationären Einrichtungen sind. Ja. Die sind zusätzlich eingeführt worden vom Gesundheitsminister Spahn. Die sind aber völlig unabhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Empfänger. Darüber kann man diskutieren, ob das so sein sollte. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir uns verständigen würden, dass wir jetzt aufpassen müssen, neue Leistungen zu erfinden. So, wir haben jetzt eine Aktivrente. Das heißt, wer im Rentenalter arbeitet, kann bis zu 2.000 Euro steuerfrei verdienen. Das sind aber oft gut qualifizierte Leute, die durchaus Steuern zahlen könnten. Und das gilt nur für die abhängig Beschäftigten. Jetzt entsteht natürlich eine hohe Unzufriedenheit bei Selbstständigen im Rentenalter, die diese Leistungen nicht bekommen. Also es ist sehr schwierig, mit Leistungen an einzelne Gruppen dann irgendwie Zufriedenheit zu erzeugen. Und ja, wir werden manches überprüfen müssen und das kann dann auch bedeuten, dass besser situierte Leute stärker auf Selbstsorge oder zumindest einer ergänzenden Vorsorge verwiesen sind als bisher.
Und haben Sie da gar nicht die Sorge, dass das Gerechtigkeitsempfinden, das Vertrauen in den Sozialstaat darunter leidet, wenn er jetzt nur noch für manche gilt? Also haben die Reichen am Ende noch weniger Lust auf den Sozialstaat als eh schon, wenn er sich jetzt noch nicht mal um sie kümmert?
Ja, es geht ja nicht um die wirklich Reichen. Ja, die kommen vielleicht ohne Sozialstaat zurecht. Wobei auch dann, wenn sie starke Krankheiten haben, sie auch einen Sozialstaat brauchen. Es geht um die Mitte und die gehobene Mitte. Ich stelle nicht ein allgemeines Rentensystem und eine allgemeine Gesundheitsversorgung in Frage. Aber gewisse Umschichtungen sind vielleicht nötig. Und ich denke, Sozialpolitiker müssen einerseits offener begründen, dass wir Grenzen haben. Und sie müssten auch mehr Mut haben, unfairer Niedergangspropaganda entgegenzutreten. Wir müssen auch darüber ringen, wie wir die Mittel einsetzen. Das ist Teil des demokratischen Diskurses, ja, und dass es Grenzen gibt.
Dann lassen Sie uns doch zum Schluss vielleicht nochmal zum Eingang unseres Gesprächs kommen, zu diesen sich gegenüberstehenden Horrorszenarien, von denen wir jetzt dank Ihnen wissen, weder das eine noch das andere Szenario ist wirklich haltbar. Was ist denn Ihr persönliches Szenario für die Zukunft des Sozialstaats? Werden wir uns weiterhin 30% unserer Wirtschaftsleistung in den Sozialstaat, die wir da reinstecken, leisten können? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir das künftig zielgerichteter machen als bislang?
Also, ich habe die Hoffnung, trotz aller Polarisierung, dass wir gewisse rationale Debatten hinkriegen können. Und ich sehe zumindest eine Chance, dass die Union und die SPD sich jetzt auf Reformen verständigen. Also jedenfalls war das Ergebnis der Kommission Sozialstaatsreform hoffnungsfroh. Was mir Sorgen macht, ist, dass die Erwartungen an die Schnelligkeit dieses Prozesses einfach illusorisch sind. Ampelbashing war am Schluss Volkssport. Die Zustimmungswerte für die jetzige Regierung sind schon gesunken, bevor sie überhaupt angefangen hat zu arbeiten. Strategien der medialen Beachtung bei Verbänden und Lobbyisten befeuern diesen Niedergangskurs zusätzlich. Auch die Medien sind davon nicht frei. Und dass praktisch die Schritte in eine gute Richtung gar nicht als solche wahrgenommen werden und die Unzufriedenheit, die das erzeugt, dann auf das Konto populistischer Kräfte und Gegner der liberalen Demokratie einzahlt.
Bis hierhin klingt das hinreichend dystopisch, aber Sie haben eigentlich eingeleitet mit, ich habe die Hoffnung.
Ja, gut, aber ich meine, alle wissen darum, wie die Lage ist. Und ja, ich erlebe zumindest in der Kommission zur Alterssicherung eine sehr konstruktive Debattenstimmung. Und ich denke, die demokratischen Kräfte der Mitte können etwas bewirken, wenn sie sich auf diese Aufgabe der Reformorientierung konzentrieren. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das gelingt.
Herr Krämer, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war's für heute beim Plus-Minus-Podcast. Diesmal hatte ich den Volkswirt und früheren Caritas-Chef Georg Krämer zu Gast mit einem Plädoyer für mehr Sachlichkeit in der oft so aufgeladenen und emotionalen Debatte über den Sozialstaat. Vielen Dank an die Redakteurinnen dieser Folge, Christine Bergmann und Katharina Fortenbacher-Jahn. Und euch danke fürs Zuhören, für eure Mails, Kommentare, die uns jedes Mal sehr freuen. Da kommen immer wieder viele Themenvorschläge rein, zum Beispiel von Pascal und Lob. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das war heute eine Folge für dich. Du magst nämlich das Informative, hast du uns geschrieben. Und dass es trotzdem sehr kurzweilig bei uns ist. Vielen Dank. Und Tom hat uns bei Spotify einen Kommentar dagelassen. Er sagt, ihm gefällt die Abwechslung bei den Themen sehr gut. Vielen Dank dafür. Wenn euch diese Abwechslung auch gefällt oder potenziell gefallen könnte, dann abonniert doch diesen Podcast, weil dann bekommt ihr jeden Mittwoch eine Nachricht, dass es eine neue Folge gibt. Und natürlich sitzen wir auch schon wieder an den nächsten Themen. E-Autos zum Beispiel. Lohnt es sich, da einzusteigen? Das ist so eins der Themen, die wir gerade auf dem Schirm haben, die euch in den nächsten Wochen ereilen wird. Unser Plus-Minus-Podcast Mehr als nur Wirtschaft mit Anna Planken und mir, David Alf, gibt es jeden Mittwoch in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir graben uns für euch in die Hintergründe, auch mal in die spezielleren Wirtschaftsgeschichten, die vielleicht nicht jeden Tag Schlagzeile sind, aber trotzdem viel darüber erzählen, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Das machen wir intensiv, aber nicht jeden Tag. Und genau dafür gibt es eine gute Ergänzung. 10 Minuten Wirtschaft vom NDR. Jeden Tag in 10 Minuten das Wichtigste, was wirtschaftlich gerade zählt. Kompakt, verständlich, auf den Punkt. Heißt, ihr bleibt täglich up to date. Den Link packen wir euch in die Shownotes.